Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Market Timing, warum das Streben nach dem perfekten Moment oft der Feind des guten Ergebnisses ist. Wir beschäftigen uns heute also eben mit der wohl teuersten Disziplin an der Börse, dem Versuch, schlauer zu sein als der Markt. Market Timing, das klingt nach der Jagd nach Tiefst- und Höchstständen, nach der maximalen Rendite, in der Theorie eine Goldgrube, in der Praxis oft, nicht immer, das sichere Rezept für verbranntes Kapital. Dahinter stehen oft zwei Welten, die Hoffnung auf den Volltreffer gegen die statistische Realität. Mein Gast steht für ein Haus, das sich der Disziplin und der langfristigen Substanz verschrieben hat. Er weiß, dass an der Börse nicht jeder gewinnt, der am schnellsten rein und raus und raufspringt, sondern der ihm die nötige Ruhe bewahrt. Ich begrüße herzlich Eugen Herzig, Leiter Vorvertrieb bei der Antea. Hallo Herzig.
Ja, hallo Herr Bartels und auch ein Hallo natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen.
Ja, Herr Herzig, Market Timing wird ja auch oft als die absolute Königsdisziplin an der Börse verkauft. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, gleicht es ja oft einem Himmelfahrtskommando. Nicht immer, aber oft. Warum ist denn der Drang, den Markt zu schlagen, so tief in der DNA von Anlegern und Anlegerinnen verwurzelt? Obwohl man ja oft genau weiß, die Empirie beweist täglich fast das genaue Gegenteil.
Ja, ich glaube, da spielt viel Psychologie eben halt eine Rolle. Und ich habe selber jahrelang Anlageberatung auch gemacht, über 14 Jahre Endkundenberatung gemacht. Und das, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass draußen natürlich die großen Gewinner-Stories eben halt verbreitet werden. Der und der hat auf die und die Asset-Klasse gesetzt oder warum Gold wieder glänzt oder was auch immer dann dort an Story dementsprechend kommt. Oder hätten sie damals in Bitcoin investiert zu Anfang, dann wäre man heute unglaublich reich und all solche Dinge kommen dann eben halt. Und das, was bei uns Menschen, glaube ich, ganz tief verankert ist, wir möchten zu den Gewinnern gehören. Wir sehen etwas, das sieht gut aus, das sieht toll aus und da möchten wir mit dabei sein. Also so klassisch nach dem Motto, ich will die Vergangenheit kaufen, damit ich sie in der Zukunft habe. Klappt meistens nicht. Ist so meine Erfahrung zumindest, die ich gemacht habe. Denn in der Regel wird einfach viel zu lange abgewartet. Dann ist man so kurz vor dem Hochpunkt, ist man dann mit dabei und dann geht es in die andere Richtung und dann verpasst man leider den Punkt, dann auch mal wieder rauszugehen. Verkauft dann zur Unzeit. Naja, diese Dinge halt. Aber das ist ein psychologischer Moment, bin ich mir ganz sicher.
Ja, und es ist wahrscheinlich aber auch zum Teil, wenn man jetzt vielleicht auf die Berater schaut oder auch auf die Investmentgesellschaften neigen, diese ja auch oft dazu, gegebenenfalls auch prozyklisch Marketing zu machen, könnte man ja auch sagen, weil sie ja eben auch das Thema Gold ansprachen und andere Dinge, das ist natürlich auch das, was gerne dann ins Schaufenster gestellt wird, wenn es da mal richtig gelaufen ist, ne?
Na klar, das zahlt genau auf das ein, was ich gerade gesagt habe auch. Es wird immer das ins Schaufenster gestellt, was eben halt gerade gut gelaufen ist, weil man das relativ gut nachher auch beim Endkunden dann auch präsentieren kann. Wie gesagt, das ist menschlich, das kann ich verstehen, ist aber in der Regel ein extrem kurzfristiger Ansatz. Und ich glaube ja letztendlich in der Anlageberatung geht es doch nicht so sehr darum, kurzfristig mal zu sagen, wir müssen jetzt hier oder dort rein, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass die Kunden ihre Investitionsziele erreichen. Das ist das viel Entscheidendere. Und da ist, glaube ich, ein kurzfristiger Market-Timing-Ansatz, der aus meiner Sicht kaum funktioniert, nicht unbedingt das Richtige.
Total, gerade in der Anlageberatung, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, gerade auch wenn man eben nicht in einem Vormantel arbeitet, fällt ja auch bei jeder Umschichtung auch immer wieder Kapitalertragssteuer an. Das kommt noch, ne, alles, wenn man jetzt aber mal auf den Vormantel blickt und im Vormantel bleibt und nicht das, und was man ja auch hinzufügen muss, dass gerade aktives Fondsmanagement ja auch unter Druck steht durch die Passivierung des Fondsgeschäftes. Mit Blick auch auf Market Timing, gibt es denn auch Momente, in denen selbst ein disziplinierter Investor sagen müsste, jetzt ist es offensichtlich so teuer, jetzt ist es offensichtlich so billig, dass wir handeln müssen? Also wo zieht man vielleicht auch die Grenze zwischen, das ist jetzt meine taktische Anpassung und das ist eben pures Zocken oder Market Timing, wenn man das sozusagen nett umschreiben möchte, ja.
Also ich glaube schon selbstverständlich, oder anders gesagt, ich würde dann vielleicht Market Timing mal in zwei Sparten definieren. Das eine Market Timing ist das, was wir gerade beschrieben haben, was bei Endanlegern dann eben halt auch mal gerne vorkommen kann. Und das zweite Market Timing ist das, was ein disziplinierter Investor wirklich macht. Und da geht es nicht darum, irgendwie den Hoch- oder den Tiefpunkt zu treffen, um einzusteigen oder um auszusteigen, sondern letzten Endes macht sich ein Investor, ich bleibe jetzt mal beim Thema Aktie, wenn er sich eine Aktie eben halt anschaut, so, dann hat er gewisse Vorstellungen, dass er sagt, welche Bewertungskennzahlen gucke ich mir an, Cashflow, Umsatz, Branchenentwicklung etc. Und dazu gucke ich mir dann eben halt den Aktienkurs an. Und wenn ich dann der Überzeugung bin, dass diese Aktie eben halt günstig bewertet ist, dann kaufe ich sie ein. Immer mit dem Wissen, ich werde nie den Tiefpunkt treffen. Und wenn, dann habe ich einfach mal Glück gehabt. Fertig, aus. Und genauso eben halt umgekehrt beim Ausstieg, dass ich dort wirklich ein klares Gerüst vor Augen habe, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ich diese Aktie dementsprechend dann wieder verkaufe und das dann auch diszipliniert durchführe. Auch dort immer in dem Wissen, ich werde nie den Hochpunkt treffen. Das ist einfach Glück. So, und da liegt, glaube ich, eben halt auch genau die Grenze. Auf der einen Seite klare Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen ich bewerte und darauf meine Entscheidung dann eben halt fußen lasse. Oder auf der anderen Seite aus dem Gefühl heraus zu handeln, nach dem Motto, ja, das wird irgendwie noch billiger, ich warte mal noch ab und dann kaufe ich irgendwann ein. Ohne dass ich wirklich begründen könnte, warum ich das mache. Und genauso auch umgekehrt. Und häufig ist es dann so, das war auch so meine Erfahrung auch in der Endkundenberatung, wenn man dann doch eine Entscheidung getroffen hat, dann wird sie erst im Nachhinein rationalisiert. Das ist dann der kleine Selbstbetrug, auf den man reinfallen kann.
Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Das kommt ja dann immer noch dazu. Es gibt ja auch immer diese berühmten Statistiken über die besten Tage im Jahr oder in Jahrzehnten mit Blick auf bestimmte Indizes oder Märkte, wenn man eben nur eine Handvoll dieser Tage verpasst, weil man halt eben an der Seitenlinie stand, ruiniert man sich in Anführungszeichen seine langfristige Rendite. Gibt es denn Ihrer Meinung nach nichtsdestotrotz auch Märkte oder auch Anlage- oder Asset-Klassen, wo Market Timing gegebenenfalls mehr möglich wäre oder wahrscheinlicher erfolgreich ist als in anderen?
Ganz ehrlich, aus meiner Sicht eher mal weniger. Aus dem einfachen Grunde, es gibt Einflussfaktoren an der Börse, die ich schlicht und ergreifend nicht im Vorfeld wissen kann oder nicht bewerten kann. Das beste Beispiel finde ich jetzt gerade wieder aktuell. Donald Trump hat verkündet, wir haben eine Einigung mit dem Iran. Man sieht es heute, Börsen gehen nach oben, Rohölpreise runter, Gold, Silber, Platin, Palladium geht nach oben. Ja, aber das ist nur eine Absichtserklärung. Da ist eigentlich noch gar nichts geregelt. Und trotzdem wird das jetzt wieder so eben halt gemacht. Wenn da morgen was ganz anderes wieder dann bei Twitter posaunt, dann kann es vielleicht wieder in die andere Richtung gehen. Also das sind Dinge, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Von daher ist Market Timing dort extrem schwierig. Und Sie haben das ja genau gut angesprochen. Wenn man die besten Tage letzten Endes verpasst, oder anders, ich will es mal anders sagen, wenn ich versuche, die schlechtesten Tage eben halt zu vermeiden, das ist ja das, was häufig versucht wird, schlechte Tage vermeiden, dann wird es extrem schwer oder es ist fast unmöglich, eben halt die guten Tage dann trotzdem mitzunehmen. Der Hintergrund ist nämlich der, dass die besten Tage, und da gibt es eine schöne Auswertung von Hartford Funds und Ned Davis, die haben das mal angeschaut, 76% der besten Börsentage der letzten 30 Jahre sind entweder während eines Bärenmarktes oder in den ersten zwei Monaten eines neuen Bullenmarktes aufgetreten. Und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, den ich eingangs sagte. So, ich möchte dabei sein, wenn es gut aussieht. Das ist im Bärenmarkt mal eher mal nicht so der Fall. Und gerade wenn ein Bullenmarkt anfängt, ist die Unsicherheit noch da. Hält der denn auch? Ja, und damit verpasse ich die Dinge. Ich habe gar keine andere Chance dann in dem Moment. Und aus meiner Sicht würde ich es eher anders betrachten. Da ich eben halt nicht weiß, welche Einflussfaktoren bei welcher Assetklasse wann auftreten, ja, dann nehme ich doch lieber alle mit rein, in Anführungsstrichen. Mache also ein breit diversifiziertes Portfolio. Und eins kann ich sagen, dass die Entwicklung, die Kursentwicklung einzelner Assetklassen sich schon deutlich unterscheiden können. Also sprich, wann gibt es bei den Aktien einen Abschwung, heißt nicht zwingend dementsprechend, dass ich beim Gold einen Abschwung habe und umgekehrt auch. Und das ist eigentlich eher meine Vorgehensweise dann, weil ich es einfach nicht prognostizieren kann.
Ja, die Glaskugel hat natürlich keiner. Eine Sache, die man auch immer wieder hört, wenn man jetzt auch auf die Berater blickt, ist das, und Sie kennen es ja auch noch aus der Beratung, wenn man unter Druck steht, die Märkte fallen, der Kunde ruft an, will was tun. Was gibt man denn den Beratern vielleicht auch als an Rüstzeug an die Hand, um diesen Aktionismus gegebenenfalls zu bremsen? Und vielleicht auch dazu direkt die andere Frage. Man hat ja auch in den jüngsten oder letzten ein, zwei Jahren ja auch immer wieder von Beratern gehört, der Kunde kam auf mich zu, warum sei man denn nicht in Rüstung investiert? Das ist doch super gelaufen, Rheinmetall hat sich mehr als verdoppelt. Warum hat man nicht entsprechend oder hätte man nicht hier und da und Gold? Und was gibt man da am besten den Beratern mit auf den Weg? Ist es auch eine Art Erwartungsmanagement, die ersten Gespräche, die man führt? Was würden Sie da sagen?
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Formbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter dieformplattform.de.
Also ich glaube, als erstes, das beste Gegenmittel ist wirklich dafür zu sorgen, dass der Kunde gar nicht erst anruft. Das ist eigentlich das Schönste.
Proaktiv ihn anrufen.
Das ist auch eine gute Möglichkeit, proaktiv anrufen. Nein, aber das beste Gegenmittel aus meiner Sicht war damals immer wirklich ein Portfolio so aufzustellen, dass der Kunde gar nicht erst in die Verlegenheit kommt zu sagen, ich muss ihn herzlich anrufen und mal fragen, was ist denn da schiefgelaufen. So, und ich habe das gerade schon so ein Stück ausgeführt. Ich persönlich glaube eben halt, das bekommt man wirklich dann hin, wenn man ein breit diversifiziertes Portfolio hat. Die Assetklassen verhalten sich in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich und können sich dann auch gegenseitig ausgleichen. Und ich glaube eins, also die Frage ist ja immer, wann ruft ein Kunde letzten Endes an? So, meistens rufen Kunden dann an, wenn es Abschwünge gibt. Also wenn das Depot bei -20% steht, das sieht dann eher ein bisschen unschön aus. Dann wird gefragt, was machen wir denn hier? Wobei, das ist eigentlich ganz schön, in der letzten Zeit viele Kunden, die schon lange im Wertpapiermarkt drin sind, haben entsprechende Erfahrungen gesammelt und können jetzt schon besser mit solchen Dingen umgehen. Aber für Neukunden ist es immer noch schwierig. Und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob jemand bei 15% oder 20% Minus steht oder bei 5% Minus. Bei 5% Minus wird er wahrscheinlich nicht anrufen. So, und weil Verluste werden immer viel stärker wahrgenommen als Gewinne letzten Endes. Und der zweite Punkt ist dann eben halt nach oben hin. Kunden werden nicht traurig sein, wenn man sagt, das Depot hat, ich sage mal, 6% gemacht, aber im Maximum wären vielleicht 7,5 drin gewesen. Und ich glaube, auch auf solche Diskussionen sollte man sich nicht einlassen. Denn wirklich das Entscheidende ist als Berater, ich bin dafür verantwortlich, dass der Kunde seine Investitionsziele erreicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und nicht so sehr, ob er kurzfristig mal die Topline-Rendite schafft. Und zu dem Punkt Rheinmetall, ich kenne das auch, dass dann gefragt wird, warum hatte ich das denn nicht? Ja, wenn ich so eine Glaskugel hätte, dass ich immer alles vorhersehen könnte, dann...
Da wäre ich heute gar kein Berater mehr, sondern würde am Strand liegen.
Ja, genau, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich wäre mir das sogar zu langweilig. Ja. Eben. Aber ich glaube, so kann man da eben halt dann darauf eingehen. Und... ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, darauf zu achten, wirklich den Kunden oder die Kunden auch immer wieder darauf zurückzuführen, warum sitzen wir eigentlich zusammen? Und wir sitzen nicht zusammen, wie gesagt, um mal kurzfristig hier oder dort mal die Top-Rendite zu bekommen, sondern wir sitzen zusammen, weil ich ein Konzept erstellt habe als Berater für meine Kunden und weil dieses Konzept umgesetzt werden soll, damit die Ziele erreicht werden. Das ist das Entscheidende für mich.
Ja, voll. Total, gerade die ersten Gespräche. Ich glaube auch eben, das Erwartungsmanagement ist da auch schon sehr, sehr wichtig, dass man im Vorfeld auch sich darüber im Klaren ist, was erwartet der Kunde auch eben von der Arbeit mit dem Berater zusammen und was ist realistisch und was ist vielleicht auch unrealistisch, ja.
Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir auch im Fondsvertrieb auch haben. Also eine klare Ausrichtung, und das zahlt eigentlich genau darauf ein, was Sie sagen. Wir sagen den Beraterinnen und Beratern draußen, was können wir und was können wir nicht. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das eben halt auch deutlich zu machen. Was soll letzten Endes der Antea-Fonds beispielsweise liefern? Was kann er liefern und was kann er nicht liefern? Und das klar zu machen, aber dann trotzdem zu sagen, wo liegt der Mehrwert und welches Ziel verfolgen wir damit? Wo können wir letzten Endes helfen? Und dann funktioniert es eigentlich in der Regel auch. Ist auch meine Erfahrung aus der Endkundenberatung, wenn ich dort ein gutes Erwartungsmanagement gemacht habe und auch im Vorfeld vielleicht mal ein paar Dinge aufgenommen habe, so negative Erfahrungen auch mal aufgenommen habe, die ich selber gemacht habe, da waren die Gespräche mit dem Kunden letzten Endes im Nachgang auch immer viel, viel entspannter, weil ich ihn auf Dinge vorbereitet habe. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe damals 1996 meinen ersten Schwellenlandfonds gezeichnet, pünktlich zur Asienkrise und alles. Wenn man dann irgendwie nach Gefühl einer kurzen Zeit bei -60% steht, dann fragt man sich schon, was habe ich da eigentlich gemacht? So, wenn man dann jemand solche Erfahrungen teilt, aber auch sagt, im Jahre 2000 und später bin ich damit sehr, sehr happy gewesen. Ja, da kann man Kunden immer wieder darauf zurückführen.
Ja, das stimmt. Da hilft natürlich dann auch die Erfahrung, die man mitbringt. Und auch schon, wenn man einiges entsprechend an Dingen mitgemacht und miterlebt hat. Ja, was würden Sie denn auch den Beratern mitgeben, weil Sie es schon gerade angesprochen haben? Für was steht denn oder was kann denn der Antea vor? Was kann er denn eben nicht? Also wenn man jetzt auch nochmal Erwartungsmanagement betreiben sollte, wenn es um Ihr Produkt geht.
Die großen Unsicherheiten oder der Stresslevel bei den meisten Kundinnen und Kunden steigt ja immer dann an, wenn es an den Wertpapiermärkten kracht. So. Dann guckt man ins Depot, dann stellt man fest, oh, das Depot fällt, Gott, was soll da passieren und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir wieder in dieses Thema rein, Unsicherheit, irgendwann will ich verkaufen. Und der Antea-Fonds soll eigentlich eins machen, er soll in einem Gesamtportfolio bei den Kundinnen und Kunden mit dafür sorgen, dass das Portfolio gerade in solchen Phasen, wenn es unruhiger wird, eben halt deutlich stabiler läuft. Also weniger Volatilität hat. Das ist der Hintergrund. Und das können wir auch liefern. Und das liefern wir auch. Wenn man sich das mal anschaut, kann man bei uns auf der Homepage alles abrufen, welche Volatilitäten wir zum Beispiel seit 2021 jährlich eben halt mitgebracht haben, liegen wir immer im einstelligen Bereich pro Jahr. Und das führt dazu, dass wir eben halt Portfolien beruhigen und damit mit dafür sorgen können, dass die Kunden nicht anrufen, wenn es mal kracht. Das ist das, was wir liefern können. Und wir können auch liefern, dass, wenn man nach 5 Jahren mit Kunden über den Fonds spricht, dass das ein sehr überschaubares Gespräch wird, nach dem Motto, danke für die solide Rendite und für die überschaubare Volatilität, lassen Sie uns die nächste Position besprechen. Das ist das, was wir damit wollen. Was man bei uns nicht finden wird, ist die Top-Line-Rendite, sprich, wenn die Max-Helfer mal wieder so richtig durch die Decke schießen, dann werden wir dort nicht hinterherlaufen. Das werden wir nicht machen. Können wir auch gar nicht, das gibt auch das Fondskonzept letzten Endes nicht her. Aber durch die breite Aufstellung über die Asset-Klassen, die wir haben, können wir eins auf jeden Fall mitliefern, dass wir eben halt auch in Abschwungphasen, wenn es mal richtig kracht, auch nicht so runterfallen. Das ist das, was wir machen. Und da liefern wir den Mehrwert.
Ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht mit Blick auf die Uhr, wenn Sie den Beratern da draußen noch einen Satz mitgeben dürften, den Sie vielleicht im Kundengespräch nutzen sollen, um Timingfallen zu entschärfen. Was würden Sie da den Beratern mit auf den Weg geben wollen?
Also spontan fällt mir da ein, hin und her macht Taschen leer.
Stimmt, der Klassiker, ja. Ja, meistens ist da ja auch immer was dran an diesen einfachen, simplen Börsenweisheiten, die sind schon nicht verkehrt.
Es ist so. Ich habe das bei mir selber mitbekommen. So,
In meinem Alter. Gerade auch eben, wenn man eben nicht im Vormantel arbeitet, was ich schon zu Beginn sagte, eben, das ist dann sowieso eine Kapitalertragsteuer, die dann immer Transaktionskosten, das fällt ja noch oben drauf an, ja.
Das kommt auch mit dazu und ich kann dir das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, auch im Fondsbereich. Ich habe mal eine Zeit lang eben halt dann auch sehr aktiv da immer hingeschaut und dann auch geguckt, so, was kann ich denn aus meiner Sicht optimieren, wo kann ich denn mal wieder tauschen und so weiter. Macht ja auch ein bisschen Spaß. Hat aber zu nichts geführt, ganz im Gegenteil. Das Ergebnis ist schlechter geworden. Und seitdem ich irgendwann gesagt habe, ey, weißt du was, ich habe meine Struktur, die habe ich eingestellt, da gucke ich dann jetzt nur noch so alle Jubeljahre, also sprich einmal oder zweimal im Jahr drauf, fertig, Ende, aus. Erstens viel weniger Stress, zweitens besseres Ergebnis. Ja. Eindeutig. Es ist so, ich habe eine Struktur, die habe ich festgelegt, wie viele Aktien, wie viele Mischfonds und so weiter, die läuft. Und wenn ein Fonds dort mal dabei ist, der eben halt mal underperformt, ja, dann lasse ich das auch mal zu.
Ja, das stimmt. Da sind viele, viele da draußen und man selbst dann auch immer mal wieder zu schnell dabei, alles über den Haufen zu werfen und ohne Anpassung vornehmen zu wollen.
Und ganz ehrlich, es ist für mein Investmentziel, was ich hinten habe, ist es nicht entscheidend, ob da hinterher im Schnitt 5,9, 6,2 oder 6,3 steht. Unwichtig. Entscheidend ist, habe ich das Ziel geschafft.
Ja, und das Ziel ist natürlich immer bei jedem Kunden individuell. Das ist vollkommen richtig. Ja, Herr Herzig, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Zum Abschluss fragen wir unsere Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Der Sommer steht vor der Tür. Was haben Sie den Zuhörern, den Zuhörerinnen mitgebracht?
Ich habe hier mal zwei Bücher rausgesucht, die jetzt originär auf den ersten Blick mit dem Finanzmarkt mal so wenig zu tun haben. Habe ich aber auch ganz bewusst so gemacht, weil Finanzmarktliteratur haben alle im Schrank stehen, haben alle zu Hause. Das erste Buch heißt Strom, ist von Tim Meyer. Und da geht es wirklich um ein Thema, was aus meiner Sicht uns in den nächsten Jahren sehr stark begleiten wird und aus meiner Sicht auch ein großes Zukunftspotenzial hat. Das ist nämlich das Thema Elektrifizierung. Und der Tim Meyer beschäftigt sich damit, also wie funktioniert der Strommarkt, was ist Merit Order, erklärt Begriffe und ähnliches. Ich finde das sehr, sehr spannend und kann ich wirklich jedem empfehlen, weil ja, wenn man das gelesen hat, dann kriegt man doch ein deutlich anderes Verständnis eben halt zu dem Thema Elektrifizierung, was auf uns dort so sicher wie das Amen in der Kirche aus meiner Sicht, aus meiner privaten Sicht zukommen wird.
Strom von
Tim Meyer.
Tim Meyer,
Tim Meyer, Meyer mit EY. Mhm. Und das zweite heißt, die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, von Florian Aigner. Aigner geschrieben mit AI. Untertitel, eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Und Florian Aigner erklärt in diesem Buch wirklich mal, wie Wissenschaft funktioniert. So, wie war es in der Vergangenheit und wie ist es eben halt heute? Ich habe das Buch deswegen rausgesucht, weil heutzutage nicht mehr so sehr das Thema Wissen in den Vordergrund gestellt wird, sondern das Thema, das glaube ich nicht. Und mit das glaube ich nicht kann ich immer relativ wenig anfangen, sondern ich möchte eben halt etwas wissen und ich möchte etwas verstehen. Und der Florian Aigner macht das wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine sehr gut lesbare Lektüre. Also auch für alle, die jetzt nicht zwingend irgendwie aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen, weil das ist eher auf Naturwissenschaft abgestellt, kann man das wirklich wunderbar weglesen und man kriegt dann einen guten Eindruck dann, wie Wissenschaft funktioniert und worum man auf die Damen und Herren, die Spezialisten sind und es wissen müssen, auch hören sollte.
Ja, die wissen es meistens besser. Das ist vollkommen richtig. Ja, auf jeden Fall zwei nette Bücher, die man sicherlich mit in den Sommerurlaub nehmen kann.
Ja. Und mal was anderes außerhalb vom Finanzmarkt.
Vollkommen richtig. Ja, Herr Herzig, vielen lieben Dank für das Gespräch. Mir hat Spaß gemacht.
Mir auch, Herr Bartels. Das war toll. Gerne wieder.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Kanal positiv, die Folge positiv bewerten, den Kanal auch gerne abonnieren, weiterempfehlen an Freunde und Kollegen. Wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.